Also ich bin Jessie, ich bin 26, komme aus ursprünglich aus Herzogenaurach, bin da aufgewachsen und habe jetzt meinen eigenen Laden und auch Online-Shop in der Südstadt in Nürnberg.
Wie haben wir uns denn eigentlich kennengelernt? Muss man sagen, vor 2 Jahren waren wir auf einer Konferenz für Gründerinnen unterschiedlichen Workshops und hattest du mich schon angesprochen und mir von deiner Idee erzählt?
Ja, es war jetzt vor einem Jahr, Marie. War letztes Jahr im März.
Wahnsinn! Ich dachte, 2 Jahre ist das jetzt.
Nee, es war letztes Jahr im März tatsächlich. Also es ist ein bisschen mehr als ein Jahr. Mir kommt es auch schon viel länger vor.
Ja. Da ist so viel passiert und es ist mir deswegen so im Gedächtnis geblieben, weil das, was du machst, war für mich komplett neuartig. Mhm. Davon habe ich noch nie was gehört und ich dachte so, ob das funktioniert, ob man davon dann überhaupt leben kann, fand ich total mutig, aber auch sehr risikoreich. Was machst du?
Ja, also ich verkaufe im Prinzip unperfekte Produkte. Ich sage immer unperfekt deshalb, weil die Produkte, die ich verkaufe, also sie sind alle nachhaltig und fair produziert. Das heißt, ich arbeite mit Unternehmen zusammen, bei denen ich weiß, wo die produzieren, unter welchen Bedingungen die produzieren, auch mit welchen Materialien die produzieren. Und die Produkte, die ich dann eben dem Unternehmen abnehme, haben zum Beispiel kleine Schönheitsfehler, die waren Musterteile. Das sind Produkte, die einfach aussortiert wurden und im schlimmsten Fall auch vernichtet werden und im Müll landen sozusagen. Also ich habe nach meinem Masterstudium in Schweden, war ich danach direkt 2 Monate in Berlin und habe da ein bisschen bei einem anderen Startup gearbeitet, aber auch einfach mit ganz vielen nachhaltigen Startups mich unterhalten. Und es gibt zum Beispiel im Fair Fashion, im Modebereich, ganz viele Produkte, also es ist wie im normalen Fashion-Bereich auch, da werden ja ganz viele Muster erstellt und Musterteile gemacht, ne? Und dann, was passiert aber mit diesen Musterteilen zum Beispiel, habe ich mich dann gefragt. Und
die werden häufig vernichtet.
Ja, es ist ganz krass und ich dachte mir, warum gibt es denn noch keine Plattform, die genau solche Produkte verkauft? Also klar, das ist natürlich, du bist da in so einer Nische drin, weil es sind natürlich keine normalen Produkte und die Anzahl der Produkte ist natürlich zum Glück, sage ich mal, auch geringer als die von den normalen Produkten, aber ich dachte mir, dass ich es einfach ausprobieren muss und dass ich dann halt die Plattform schaffe, wenn es die nicht gibt.
Bist du tatsächlich die Erste und Einzige, die das macht?
Also mit den Lifestyle-Produkten auf jeden Fall, ja. Es gibt natürlich die Bewegung im Food-Bereich mit Lebensmitteln und so, dass man sagt, man verkauft krummes Obst und Gemüse, was ich auch super cool finde. Aber was passiert denn mit den ganzen anderen Produkten, die wir täglich verwenden? Also jetzt sind wir nicht nur bei Kleidung, wir sind auch bei Naturkosmetik zum Beispiel. Also bei Kosmetik hat ja in allermeisten Fällen auch ein Mindesthaltbarkeitsdatum, wie jetzt die Milch oder Joghurt im Supermarkt auch. Und da habe ich mir vorher nie Gedanken drüber gemacht, was passiert denn mit diesen Sachen, wenn die das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht haben. Und die werden genauso wie Lebensmittel auch vernichtet. Und also man kann das ganz voll weiterspinnen. Was passiert mit Trinkflaschen, die produziert werden und Kratzer drin sind oder die Farbe nicht perfekt aufgetragen ist. Also es gibt so viele Sachen einfach.
Die Idee ist großartig. Also jetzt, je länger du drüber sprichst, ja klar, das macht absolut Sinn. Aber für mich wäre das erstmal so wie so ein Riesenberg. Okay, man hat diese Problematik, wie komme ich jetzt an die Produkte, was ist so der nächste Schritt? Wie bist du das Ganze angegangen bis zum Gründen?
Also ich habe im Prinzip die Idee ja dadurch entwickelt, dass ich direkt mit Unternehmen gesprochen habe. Also ich habe gesehen, okay, cool, im Modebereich gibt es zum Beispiel Muster. Dann war ich in Berlin auf einem Markt, da gibt es ja ganz viele so Künstlermärkte, wo kreative Leute ihre Sachen verkaufen. Und da war ich bei einem Stand, die hatten Keramik, also die haben so Teller gemacht und Tassen. Und die hatten am Boden ganz in der Ecke so eine Kiste mit so Unperfekten. Die waren halt irgendwie ein bisschen, da waren Blasen drin oder irgendwas unförmig hergestellt. Und dann habe ich die auch gefragt, ey, was so ist diese Kiste da am Boden? Was macht ihr denn mit ihr eigentlich? Wir haben es mal mitgebracht, aber wir wissen nicht, was wir damit machen. Das heißt, ich habe wirklich im Dialog mit den auch vielen kleinen Unternehmen, das waren so auch Frauen, die gegründet haben oder auch noch Startups, so gesehen, okay, cool, es gibt Produkte. Und dann habe ich überlegt, okay, jetzt hätte ich theoretisch Partner an Bord. Wie bringe ich das jetzt raus? Wie erfahren die Leute davon? Und dann habe ich als erstes mal einen Instagram-Kanal gemacht. Weil Instagram und Social Media für mich eine richtig gute Plattform ist oder generell die Plattform, also sei es Facebook oder Instagram für mich, um einfach mal loszulegen, um zu sagen, hey, ich habe eine Idee und dass die Leute sehen, dass du da bist. Das ist natürlich am Anfang, wenn du keine Follower hast, die Leute dich nicht kennen, auch super schwierig. Aber auch da habe ich einfach mal gestartet und ich hatte ja nichts zu verlieren in dem Sinn. Also ich hatte die Idee und wollte es einfach ausprobieren.
Was hast du zu dem Zeitpunkt gemacht, also um zu überleben? Mit was hast du dein Geld verdient?
Also ich habe tatsächlich quasi direkt nach dem Master, also ich habe 2 Monate gearbeitet, aber auch nur Teilzeit und habe nebenbei die Idee entwickelt und habe dann gesagt, okay, ich gehe jetzt all in, ich mache jetzt nur das quasi, hatte noch ein paar Ersparnisse und habe quasi die Idee im Spätsommer gehabt und Mitte November schon den Online-Shop gelauncht. Also ich habe zusammen mit meinem Freund den Online-Shop aufgesetzt, haben das auch alles selber gemacht. Also Learning by Doing, ich habe mir YouTube-Videos angeschaut, wie man das macht und Georg, mein Freund, auch. Und dann ja, haben wir das alles selber gemacht.
Meine größte Hochachtung, ey. Ja. Das ist etwas, was ich total bewundere, einfach machen,
ja,
anstatt lang rumzudiskutieren. Also ich bin ja eher so eine Prokrastiniererin, heißt doch so richtig, ne? Ja. Prokrastiniererin, so jetzt richtig ausgesprochen. Ich schiebe Dinge gerne vor mich her, mhm, und habe schon viele Ideen. Und jetzt mit, ich sag mal, Mitte 30 fange ich erst an, Dinge umzusetzen und einfach mal zu machen. Und ja, so Menschen wie du inspirieren mich da total.
Ja, ich meine, das ist natürlich auch nicht der klassische Weg, ne? Also, mhm, ich meine, meine Familie war schon so, du hast jetzt einen Master gemacht, jetzt bewirb dich doch mal in einem Unternehmen. Mhm. Ich habe Marketing-Master gemacht, hätte ich irgendwo mich bewerben können. Ja,
ja, und gutes Geld verdienen,
klar,
können.
Klar, und erstmal Berufserfahrung sammeln. Das war ja immer so diese Sache, die man im Kopf hat. Du musst ja erstmal Berufserfahrung sammeln und danach kannst du ja vielleicht mal dein Projekt machen. Aber ich dachte mir, warum muss ich denn diesen Zwischenschritt machen? Also du lernst beim Gründen so viel mehr, als wenn du angestellt bist und immer die gleichen Aufgaben zum Beispiel hast. Also
total.
Ich glaube, diese Denkweise unserer Gesellschaft ist einfach noch so in unseren Köpfen drin, dass wir denken, wir müssen da jetzt erstmal in ein Unternehmen gehen. Aber ich frage mich, warum eigentlich?
So eine ähnliche Unterhaltung hatte ich mit einer Freundin von mir, die ist Fotografin, Hochzeitsfotografin, selbstständig und berät auch Gründer. Und ihre Tochter, die ist jetzt volljährig und die haben auch überlegt, boah, welche Ausbildung macht sie? Und die haben noch nicht das Richtige gefunden. Haben sie gemeint, weißt du was, bevor du irgendwas machst, wo du dir nicht sicher bist, dass du es machen möchtest oder dass das zu dir passt, gründen wir jetzt etwas und bringen ein Produkt an den Start. Und daran bringe ich dir quasi bei, welche Schritte es braucht, um, mhm, ein Unternehmen zu gründen. Und da lernst du ja alles Mögliche.
Ja, voll spannend. Ja, total. Also ich muss auch sagen, ich habe dann meinen Bachelor hier in Nürnberg gemacht und dann eben für den Master nach Schweden. Und auch in der Zeit wusste ich nicht wirklich, wo es für mich danach, mhm, hingeht. Aber ich glaube, man muss einfach Erfahrungen sammeln und Sachen ausprobieren. Ich glaube, dieses Ausprobieren ist halt, klar, es braucht halt auch Zeit. Und wenn man halt mal nicht das Richtige gefunden hat, dann probiere ich halt was anderes aus. Aber bei den meisten ist es halt noch, und gerade in einer anderen Generation so, dass du den geradlinigen Weg gehst, dass du den Job hast. Da bleibst du halt ein paar Jahre, beziehungsweise viele auch ganz viele Jahre. Mhm. Aber diese Denkweise, dass du halt verschiedene Wege einschlagen kannst, die ist halt noch, ja, ist total ungewohnt für die meisten einfach, ne?
Ja, also richtig gut und vor allem auch keine Angst haben. Wenn man sich verläuft, kann man ja wieder einen anderen Weg gehen.
Ja, genau. Ja.
Ist ja nichts in Stein gemeißelt.
Und du hast in der Zeit ja super viel auch gelernt einfach, was, ja, dich dann wieder weiterbringt in anderen Sachen. Ich bin auch oft hingeflogen, habe dann gemerkt, okay, wir müssen was anders machen. Und aber gerade beim Hinfallen lernst du ja so total viel, weil es bringt, du hast Erfahrung gesammelt und hilft dir dann auch beim Weiterkommen wieder.
Hast du denn auch manchmal ein bisschen Angst?
Klar, also ich kann ja nie genau vorhersagen, was nächstes Jahr ist zum Beispiel. Mhm. Ne? Klar, momentan läuft super und ich sehe, dass die Idee gut ankommt und es auch wächst und es ist voll motivierend. Aber du musst natürlich auch bereit sein, so eine gewisse Unsicherheit in Kauf zu nehmen. Mhm. Also ich bin ja kein Mittelstandsunternehmen, wo man irgendwie sagen kann, okay, das ist jetzt gibt es schon seit 50 Jahren, mhm, und das ist so etabliert, sondern es ist halt ganz frisch. Ne? Also, aber gerade das macht es ja auch so spannend, weil ich dann nie genau weiß, was nächste Woche ist, was nächsten Monat ist und mein Alltag halt auch ganz unterschiedlich einfach gestalten kann. So.
Jetzt hast du erzählt, dass du in Schweden warst und da auch studiert hast. Hat dich das beeinflusst in dieser ganzen Nachhaltigkeitsgeschichte oder wie kam das überhaupt dazu, dass du dich dafür interessierst?
Ja, auf jeden Fall, ich glaube schon. Also Schweden ist einfach, die Mentalität dort ist einfach ganz anders, glaube ich. Und auch der Bezug zum Thema Nachhaltigkeit, nochmal ein ganz anderer. Und ich habe zu der Zeit auch einen eigenen Blog gestartet, wo ich eben über Nachhaltigkeit, vor allem über faire Mode, geschrieben habe und habe mich sehr stark mit dem Thema beschäftigt. Also ich habe, bevor ich nach Schweden bin, The True Cost, kennst du bestimmt den Film?
Nein.
Nein?
Wie heißt der?
The True Cost.
Ah, okay, was Sachen in Wirklichkeit kosten, also nee, quasi für die Menschheit oder wie geht, man Menschen geht, ausgebeutet werden.
Es geht nur um die Modeindustrie und das ist ein richtig guter Film, gibt es auf Netflix, kannst du umsonst anschauen.
Schaue ich mir an.
Empfehle ich jedem von euch, weil da wird aufgezeigt, welche Missstände die Modeindustrie gerade hat. Also wirklich auch sehr emotional, also ich war danach wirklich so irgendwie ein bisschen ja, geschockt, würde ich sagen.
Deprimiert wahrscheinlich auch.
Ja, und das war wirklich, wo ich dann angefangen habe, okay, ich bin davor noch zu H&M und zu Zara und so, habe da ganz normal geshoppt. Und habe da erstmal angefangen so zu überdenken, so was wir eigentlich machen, so, mhm, wie viel Kleidung wir konsumieren und wie es sein kann, dass ein T-Shirt im H&M 5 Euro kostet. Ich habe mir davor nie Gedanken gemacht. Ich dachte mir, auch bei Primark, okay, es ist halt günstig und die sparen halt an bestimmten Stellen, aber nicht, dass es wirklich auf die Menschen zurückgeht.
Ja.
Und wie ich dann in Schweden war, habe ich auch eben einen Blog gemacht für ein anderes Fashion-Startup in Berlin, auch den Blog betreut, einfach ehrenamtlich. Ich habe nichts bekommen, aber ich habe einfach Erfahrung gesammelt und auch eine gesehen, wie cool es ist, als Gründerin was auf die Beine zu stellen. Mhm. Das hat mich dann auch, glaube ich, beeinflusst. Meine Masterarbeit habe ich auch mit einem Fair Fashion, die machen Kindermode, faire Kindermode in Albanien und geben dort den Frauen Jobs, weil die Frauen normalerweise in Albanien bis zu dem 15. Lebensjahr haben die noch nie gearbeitet. Die waren halt immer zu Hause und haben eigentlich nie so ihre Passion gefunden. Und diese ganzen Eindrücke haben mich, glaube ich, schon beeinflusst, ja.
Super. Boah, habe ich richtig Gänsehaut direkt. Wenn du sagst, die Mentalität in Schweden ist da ganz anders, wie unterscheidet die sich zu unserer Mentalität hier in Deutschland noch? Vielleicht ändert sich das ja auch.
Ja, nicht. Ich glaube einfach die Offenheit und Sachen auszuprobieren. Also wir Deutschen sind ja schon oft, wir haben Traditionen, bestimmte Sachen und das machen wir halt schon immer so. Mhm. Und die Schweden sind viel offener. Also ich, nicht direkt mit dem Thema Nachhaltigkeit, zum Beispiel das Thema Bank oder Zahlen mit Karte. Mhm. Ja? Also hier in Deutschland ist ja so, das Bargeld ist ja so das Wahre, wo wir mit zahlen. Und in Schweden machst du ganz viel digital und zahlst dann halt über Apps oder mit Karte.
Aber ich muss sagen, da bin ich auch richtig deutsch. Ich bin die Halbkolumbianerin, aber bei sowas denke ich mir, also ich zahle auch ganz viel mit Karte. Aber wenn das Bargeld abgeschafft werden würde, das würde mich ein bisschen beängstigen. Einfach aus dem Grund, weil ich mir denke, okay, wenn ich weiß nicht, was ist ich, wenn, lass politisch irgendwas passieren, du machst dich halt komplett abhängig, ne? Die können dein Konto einfrieren und dann ist vorbei. Oh, welchen Film habe ich jetzt neulich gesehen? Serie, The Handmaid's Tale. Aha. Da geht es darum, dass irgendeine Nuklearkatastrophe dazu führt, dass Frauen nicht mehr fruchtbar sind oder generell die Menschheit kaum noch Babys bekommt. Mhm. Und so ein hochreligiöses Regime übernimmt dann die Herrschaft in den USA. Und weil die so konservativ sind, wird erstmal ein Gesetz erlassen, dass alle Frauen ihren Job verlieren. Also keine Frau soll mehr arbeiten und auch kein eigenes Geld besitzen, sondern der nächstgelegene Verwandte oder Mann verwaltet das Geld für die Frau. Und es geht so einfach, weil das halt alles auf dem Konto ist.
Ja.
Und das, also, und das ist dann auch.
Das ist ein bisschen creepy, ja, das
stimmt. Voll. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Also wir Deutschen, wir brauchen tatsächlich ein bisschen länger, um uns irgendwie an die Zukunft zu gewöhnen.
Voll. Oder auch einfach die Betreuung, wenn wir jetzt Richtung Kinder gehen, ja. Für die Männer ist das super normal. Du siehst überall in der Stadt in Schweden Männer mit Kinderwagen rumfahren, weil die einfach ihre Kinder betreuen. Und so die Gleichstellung ist einfach auch nochmal krasser, finde ich dort.
Ja, mein Mann hat jetzt alleine 3 Monate Elternzeit gemacht mit meinem Sohn. Und der hat auch schon gesagt so, er kam sich manchmal schon wie das Alien auf dem Spielplatz vor, nicht, dass es da nicht andere Väter gäbe, aber halt jetzt so mit dem Baby.
Ja, es ist für uns noch nicht so normal, dass wir das als normal empfinden, glaube ich, in Deutschland. Stimmt. In Schweden ist es wirklich, wir sitzen da in Cafés, auch Männer zusammen mit Kindern, ist total süß einfach. Ja.
Ach, cool. Ja, da können wir uns von den Schweden eine Scheibe abschneiden. Ja. Lass uns nochmal über dein Geschäft sprechen. Das heißt ja mit Ecken und Kanten. Mhm. Und jetzt hast du diesen Store da in Nürnberg. Und wie funktioniert das Ganze? Also du hast jetzt diese Produkte, die Ecken und Kanten haben und ein paar Floors. Mhm. Und die willst du jetzt an den Mann bringen.
Mhm. Genau, also ich habe jetzt quasi komplett nur online gestartet. Und wir verkaufen die Produkte mittlerweile eben auch im Laden, wie du gesagt hast. Aber das überwiegende Geschäft geht tatsächlich noch online. Und,
also der Laden ist wahrscheinlich auch viel zum Lager.
Genau, und es ist auch, ich habe viele Kunden, die einfach, ich habe die Option, dass du online bestellen kannst und dann bei mir im Laden das abholen kannst. Mhm. Das bietet mir auch an. Und es ist halt natürlich auch cool, einfach so eine Fläche zu haben, wo die Leute auch mal kommen und die Sachen anschauen können. Ja. Weil viele sagen halt, ich wohne in Nürnberg, ich möchte es nicht dann irgendwie um die halbe Welt geschickt haben, wenn ich hier in der Stadt wohne. Und wir bekommen tatsächlich auch wirklich mittlerweile fast eigentlich jede Woche Lieferungen mit Produkten und die müssen dann erstmal ausgepackt werden, dann kontrolliert werden, ob alles da ist und dann stellen wir die in den Online-Shop. Und,
was heißt denn, wir immer noch du mit deinem Freund? Oder
ich habe mittlerweile 2 Werkstudentinnen, die da sind und die dann auch Pakete packen tatsächlich, also die mir super unter die Arme greifen. Also ich habe ja 1 Jahr lang komplett selber gepackt und habe quasi ja im Elternhaus von meiner Mama im Keller. Mhm. Also ursprünglich war es im Arbeitszimmer bei uns, dann war es zu wenig und dann bin ich nach Herzogenaurach auch zu meiner Mama in unser altes Haus und weil der Keller steht momentan oder stand total leer und habe ich alles verpackt. Und dann letztes Jahr im Sommer habe ich den Laden in der Südstadt gefunden, weil ich dann irgendwie gesagt habe, ich bin jedes Mal nach Herzogenaurach auch gefahren und das ist total ineffizient und musste einfach irgendwie was in Nürnberg haben. Und da hatte ich Glück, dass ich das gefunden habe.
Super, mit den Benzinkosten, wenn du das verrechnest, kannst du gleich
überhaupt nicht nachhaltig. Also, wenn man das dann wieder überlegt. genau, also ich habe mittlerweile auch gute Unterstützung und das hilft mir auch total, weil wenn du nur noch damit beschäftigt bist, Pakete zu packen, dann kannst du dich gar nicht mehr um alle anderen Aufgaben kümmern, die so anfallen, weil einen Online-Shop zu haben, hört sich am Anfang irgendwie, ja, dann hat man halt Produkte, die werden verkauft und verschickt, aber es ist ja so viel Arbeit, die da drin steckt. Das sieht man ja immer auch gar nicht, ne?
Absolut. Und ich folge dir ja auch auf Instagram und da sieht man ja auch, dass du dir auch Gedanken um die Verpackung und das Verschicken machst, weil das ist ja auch ein Thema, das einen beschäftigt, wenn man sich so ein bisschen mit Umweltschutz und Nachhaltigkeit befasst.
Ja, weil wenn man so an die bekannten Online-Händler denkt, da bekommt man manchmal irgendwie ein Produkt geschickt, das ist ganz klein und hast so eine riesen Umverpackung drumherum. Und da denkt man sich oft auch, warum? Ne? Mhm. Also klar, es ist oft aus Kostengründen, weil die halt dann riesige Mengen von Kartonagen abnehmen. Das ist halt immer günstiger. Und sich, glaube ich, auch keine Gedanken drüber gemacht wird. Aber ich merke so, dass die Leute bei mir, meine Community, da voll drauf achtet und die das auch gut finden, dass wir Kartons zum Beispiel wiederverwenden. Ja, einfach auch ohne Plastik verschicken. Das ist für mich sowas, was selbstverständlich sein sollte. Warum muss ich dann nochmal alles in Plastik einpacken? So? Und das ist natürlich auch schön, dass ich da einfach, ich kann das ja entscheiden. Das ist ja mein Business und ich kann entscheiden, wie wir es verschicken wollen. Ne? Und das ist einfach schöner, auch so was gestalten zu können einfach.
Was ich ja bei deiner Idee richtig gut finde, die ist ja besonders erstrebenswert. Also du bist ja quasi der Streber der Streber, weil du nachhaltige Unternehmen nimmst und dann quasi die Sachen, die sie nicht mehr verwerten können oder die halt einfach Ecken und Kanten haben, dann weiterverkaufst. Dein Karma-Konto ist völlig gefüllt.
Ja.
Ich habe ganz häufig aber auch im Alltag trotzdem, obwohl ich auf Sachen natürlich achte, immer noch schlechtes Gewissen. Geht es dir auch noch so?
Ja, also natürlich. Ich sage auch immer, ich habe ja mein Claim von meinem Shop ist ja, why so perfect, honey?
Ja.
Also ich möchte oder ich plädiere dafür, dass man diesen Perfektionsgedanken, den wir immer in uns haben, gerade beim Thema Nachhaltigkeit. Also wie ich angefangen habe, habe ich vor allem erstmal mit der Ernährung angefangen. Mhm. Also ich habe versucht, Bio-Lebensmittel zu kaufen und mittlerweile ernähre ich mich so 90% vegan. Aber ich sage immer, nicht komplett, weil ich mache auch Ausnahmen. Also ich bin auch kein Hardcore-Veganer. Ich esse auch meinen Kuchen, wenn meine Oma einen Kuchen gemacht hat. So. Und den Anspruch, den wir oft an uns haben, dann zum Beispiel beim Einkaufen sagen, ich kaufe jetzt gar kein Plastik mehr. Ich finde, das ist eine coole Sache, wenn man sich das vornimmt. Und es ist aber letztendlich im Alltag nicht machbar, dass wir komplett 100% jetzt auf Plastik verzichten. Ist einfach super schwierig und da dürfen wir es auch nicht so unter Druck setzen. Ich weiß nicht, also ich mache das ganz oft, dass ich dann ein schlechtes Gewissen habe zum Beispiel, wenn ich denke, okay, jetzt ist das wieder in Plastik verpackt oder du vergisst deinen Einkaufsbeutel, deinen YouTube-Beutel, denkst, okay, was machst du jetzt? Das ist halt super, also das finde ich super schwierig. Oder Coffee-to-go-Becher, auch ein klassisches Beispiel so. Und dann habe ich mir am Anfang echt immer super schlechtes Gewissen gemacht und dann mich auch überhaupt nicht gut gefühlt. Und mittlerweile sage ich halt, ich tue mein Bestes, ich probiere so gut es geht halt einfach auf bestimmte Sachen zu verzichten und bestimmte Sachen einfach durch nachhaltige Alternativen auszutauschen. Aber dass wir jetzt immer sagen, man muss alles komplett richtig machen, finde ich, davon sollten wir weggehen. Weil keiner von uns ist perfekt. Und gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit ist es ja auch immer super schwierig zu schauen, was ist jetzt wirklich am nachhaltigsten und was nicht.
Es macht uns ja auch unglücklich. Also ich merke das ja auch, das schlechte Gewissen, von dem du sprichst, wenn man mal im Supermarkt steht und dann, gerade wenn es irgendwie spontan oder schnell gehen muss, hat man jetzt eben keine Zeit, noch zum Markt zu fahren und sich da genau diese eine Paprika, die es halt in dem Laden nicht unverpackt gibt, dann noch unverpackt zu holen. Und ich kenne das. Und darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht und habe dann gedacht so, nee, also ist doch Quatsch, wir wollen ja glücklich sein. Genau. Also nachhaltig leben heißt ja nicht, sich die ganze Zeit selbst zu kasteien und selbst die Peitsche auf den Rücken zu schlagen, weil man es nicht perfekt geschafft hat oder mit einem erhobenen Zeigefinger auf andere zu zeigen, die halt noch woanders sind, weißt du, und halt Müll trennen und das halt gerade deren Thema ist. Ich glaube, es ist echt ganz wichtig, damit auch andere ermutigt werden, da mitzumachen, weil wer ist denn schon freiwillig unglücklich?
Genau.
Und wenn er merkt, so Umweltschutz ist eigentlich nur mit schlechtem Gewissen und einem blöden Bauchgefühl behaftet, dann lasse ich es, glaube ich,
gleich. Ja, da bin ich voll bei dir. Auch jetzt Thema vegane Ernährung. Für die meisten ist es immer so ein Schwarz-Weiß-Ding. Entweder du isst Fleisch oder du bist dann vegetarisch oder komplett vegan. Wenn man da mal eine Ausnahme macht, dann ist das, wird man selber dann wieder angekreidet und so, warum isst du das jetzt? Und ich glaube, von dieser Denkweise müssen wir einfach weg. Man kann doch einfach reduzieren. Ich finde, diese Idee von einfach weniger von etwas konsumieren zum Beispiel ist doch auch schon nachhaltig.
Ja.
Einfach ein bisschen weniger Fleisch zu essen ist auch schon nachhaltiger und drauf zu schauen, wo es herkommt. Und man muss ja nicht von heute auf morgen seine komplette Lebensweise umstellen. Und das finde ich auch, muss man nicht und macht auch, ist im Alltag natürlich auch schwer umsetzbar, sondern lieber Schritt für Schritt und immer kleine Sachen ausprobieren und das macht ja dann auch Spaß, ne? Wenn man dann sagt, okay, cool, ich gehe jetzt mal in den Unverpackladen zum Beispiel und hole mir da jetzt mal ein paar Sachen und probiere einfach Sachen aus oder ich probiere jetzt mal meine eigene Haarspülung zu machen zum Beispiel. Nehme aber, kann trotzdem noch mein Shampoo nehmen, das in der Plastikflasche ist, weil ich muss es ja noch aufbrauchen und so. Also immer so Sachen einfach kombinieren und schauen, was für einen am besten einfach passt. Das finde ich immer ganz wichtig.
Bei dir im Shop ist ja jetzt so, du verkaufst B-Ware. Bedeutet aber auch, man weiß nie, was es bei dir gibt. Das heißt, du musst Menschen dazu bringen, proaktiv auf deine Seite zu gehen. Und du bist quasi eine Mensch Produktekupplerin.
Ja, eigentlich schon. Aber das Schöne ist, ich habe Feedback auch mittlerweile von Kunden bekommen, die sagen, wenn ich jetzt irgendwas Neues brauche, sei es jetzt zum Beispiel Kleidung oder eine Trinkflasche, dann schaue ich zuerst bei dir jetzt im Shop. Das fand ich total schön, weil sie sagen, die sehen meinen Shop mittlerweile als Anlaufstelle einfach für Produkte, die sie suchen, sagen, ich schaue erstmal bei dir und wenn es gibt, richtig cool, wenn nicht, dann schaue ich halt weiter. So, weil sie sagen, ja, die Idee finden sie so klasse und die wollen mich damit auch unterstützen. Das ist richtig schön.
Bist du denn wirklich alles los?
Meistens tatsächlich schon. Also ich habe natürlich so Bestseller-Produkte, die richtig gut gehen.
Zum Beispiel?
Ich habe jetzt zum Beispiel einen Rasierhobel.
Ja, habe ich mir auch neulich gekauft. Ja. Aber leider nicht bei dir, da war ich leider schon zu schnell und habe mich dann total geärgert, als ich den dann bei dir gesehen habe.
Es ist gerade ein Produkt, das wird immer bekannter und die Leute wollen es ausprobieren, weil sie sagen, ich will nicht meinen Rasierer haben und dann jedes Mal die Plastikklinge wegschmeißen. Und da merke ich, da ist halt auch gerade voll die Nachfrage da. Und das finde ich aber auch super schön, weil ich dadurch ja auch wieder diese Bewegung unterstützen kann, die Leute irgendwie auch unterstützen kann, das auszuprobieren. Und ja, generell so Zero-Waste-Produkte, also auch Trinkflaschen gehen gut, aber auch Kleidung mittlerweile auch sehr, Kosmetik, ich habe viel auch so Seifen zum Beispiel, wo ich auch immer viele kleine Labels habe, das ist ganz cool, die dadurch auch unterstützen zu können, ja.
Und wenn du mal so einen Ladenhüter hast, was machst du denn damit dann?
Ich habe mittlerweile in meinem Shop eine Kategorie, die heißt Second Chance. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel jetzt ein paar Produkte drin. Ich habe so Deo-Cremes, da ist halt das Mindesthaltbarkeitsdatum damit schon ein paar Monate überschritten. Da kommen die einfach in diese Kategorie. Und dann ist halt nochmal ein bisschen günstiger. Und dann bekommen die auch nochmal eine zweite Chance.
Cool. Wir haben über deine Vergangenheit ein bisschen gequatscht, über die Gegenwart. Wie sieht deine Zukunft aus? Was wünschst du dir?
Ja, gute Frage. Also ich will einfach noch mehr Partnerunternehmen gewinnen. Auch mehr größere vielleicht. Also ich habe ja mittlerweile auch ein paar größere Partner mit dabei, auch gerade im Naturkosmetikbereich, wie Veleda zum Beispiel, die sind ja auch riesig, weil die natürlich auch richtige Mengen haben. Also da wird ja auch so viel weggeschmissen und auch einfach die erreichen zu können. Aber das geht natürlich nur, wenn du auch einfach schon ein bisschen am Markt bist und die dich dann auch wahrnehmen. Ja, wer weiß, vielleicht noch irgendwann einen zweiten Laden irgendwo. Das wird sich zeigen, wie sich es entwickelt. Aber ich habe schon einfach voll Bock, dass noch größer zu machen, mehr Menschen erreichen zu können und auch mein Team vielleicht mehr Leute damit mit reinzuholen.
Und wie es immer so ist mit richtig guten Ideen, glaubst du, dass es irgendwann noch einen anderen Anbieter geben wird? Also jemand, der quasi deine Idee übernimmt und auch einen Shop?
Bestimmt. Also es kann auf jeden Fall kommen. Ich meine, die Gefahr ist immer da, egal welches Produkt man hat. Aber ich glaube, man darf nicht so in diese Angst reingehen, dass man jetzt denkt, jeder kopiert meine Idee. Weil jeder macht es natürlich auch anders und jeder hat andere, vielleicht noch andere Marken wieder mit dabei. Und ich war am Anfang auch immer sehr, dass man so sich von dieser Angst leiten hat lassen. Ne? Dass man denkt, okay, wenn ich jetzt jemand von meiner Idee erzähle, dann könnte die ja klauen. Das hat man ja ganz oft bei Ideen, wenn man gründet oder so. Ne? Dass andere nicht davon einem erzählen wollen, weil sie denken, ich klaue jetzt die Idee. Aber davon darf man ja nicht ausgehen. Man kann ja nicht einfach alles für sich behalten und dann gar nicht wissen, ob die Leute es überhaupt cool finden. Also ich bin immer dafür, wenn ihr jetzt eine Idee habt, sprecht darüber auch. Mhm. Fragt eure Freunde, fragt andere Leute, wie sie es erstmal finden und entwickelt darauf dann auch die Idee. Also bleibt nicht in eurem Keller, sondern geht raus und erzählt den Leuten auch davon.
Richtig, weil die größte Hürde ist ja immer noch das Machen, wie wir vorhin festgestellt haben. Das heißt, nur wenn es jemand anders hört und gut findet, heißt noch lange nicht, dass es dann umsetzt. Und plus, der Markt ist wahrscheinlich auch groß genug für alle.
Ja, eben.
Sehr schön. Ach Mensch, das war ein richtig tolles Gespräch. Ich habe wieder jede Menge mitgenommen. Und freue mich, dass du da warst.
Ja, ich danke dir, Maria. Hat Spaß gemacht.